das alles hat sie irgendwo hingebracht. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass Oasis deswegen dort sind, wo sie sind, sondern sie sind wegen ihren Songs dort. Die können ja die ganze Welt dissen, aber am Ende, wenn sie in Napworth spielen, dann gewinnen die Songs. Und diese Magie, das ist schon ganz besonders.
Da hat uns Mario von den Blackout Problems das Thema unserer heutigen Episode gleich mal vorweggenommen. Jetzt von mir und von uns erstmal hallo und herzlich willkommen zu Chaos and Glory Episode 4. Wir sind die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und ich bin auch heute nicht alleine im Studio, sondern ich habe meinen Mit-Oasis-Nerd und Freund Olli Kastenhuber dabei. Olli, grüß dich.
Hallo Nick.
Ja, der Mario von den Blackout Problems hat es im Einspieler vorweggenommen. Unser Thema heute sind die wahrscheinlich größten Gigs in der Geschichte von Oasis.
Genau, Oasis haben 1996 an zwei Abenden vor über 250.000 Leuten gespielt in Napworth. Das ist nördlich von London. Diese Gigs zählen wahrscheinlich zum Zenit der Band. Sie waren da on top of the world, kann man sagen, und hatten wahrscheinlich da auch die größte Phase ihres Erfolges.
Das denke ich auch, wie signifikant diese Shows waren und wie es vielleicht, Kritiker würden sagen, danach auch rapide bergab ging mit der Band. Das schauen wir uns an, da sprechen wir später drüber. Als erstes wollen wir uns mal angucken, was ist denn Napworth eigentlich? Ich habe mal geschaut, Napworth ist ein kleines, beschauliches Städtchen mit 4.583 Einwohnern. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie 250.000 Leute an einem Wochenende, da waren die Pubs, denke ich, voll. Ganz gut gefüllt, war ein guter Umsatz für die Leute dort. Ansonsten ist es wirklich eine kleine Ortschaft in Hertfordshire, nördlich von London, in Middle of Nowhere und gerade raus aus dem Londoner Speckgürtel, aber nah genug, und das wird ja in der Supersonic DVD auch deutlich, um auch internationale Gäste nach Napworth anzuziehen. Wer hat vorher schon in Napworth gespielt? Ich weiß, Led Zeppelin sind bekannt dafür.
Genau. Wir haben Gigs von Queen, Pink Floyd und den Rolling Stones. Hm. Alle diese Bands haben aber nur einen Abend bestritten in Napworth.
Und Oasis 2.
Genau, als erste Band dann.
Und wie das war bei Oasis in Napworth, das haben wir besprochen mit dem ehemaligen Chefreporter der Bravo. Den kennt ihr vielleicht schon aus unseren vorherigen Episoden. Hier war er auch vor Ort und kann was dazu erzählen, nämlich Alex Gernand.
Für mich das absolute Highlight war Napworth. Da hatten Led Zeppelin den Rekord gehalten. Das ist ja eine Wiese, knappe Stunde außerhalb von London. Und da hat also 1979 haben da Led Zeppelin 120.000 Zuschauer gezogen. Das war Weltsensation. Und 1996 kamen Oasis und haben an zwei Tagen jeweils 125, also die hatten am Wochenende 250.000 Fans. Ja. Und ich war voller Vorfreude, kam dann aufs Gelände und hab gedacht, wow, wenn die Show losgeht. Für mich das Tollste beim Konzert ist immer, wenn die Band rauskommt. Also Intro, Band kommt raus und der Jubel brandet auf. Yeah! Ja? Und dann fing's Konzert an und das war eben kein Fußballstadion Hexenkessel, wo du diesen Effekt hast, sondern es war die flache Wiese, keine Bäume. Ja? Und der ganze Jubel ist im Prinzip versuppt. Er war also gar nicht so spektakulär im Gegensatz zum Konzert. Ja, man musste natürlich genau hinschauen, weil die Bühne doch ganz schön weit weg war. Aber das war mega. Und ich war dann auch, da gab es so ein Hospitality Area, ja, so, da war dann Kate Moss da, da rannten verschiedene Leute rum.
Ja, fandst du nicht auch verblüffend, Nick, dass er sagt, der Jubel, ne, der ist einfach verpufft? Das fand ich total spannend, dass er das so erzählt hat.
Ja, ich glaube, das liegt einfach an der Größe der Veranstaltung und der Begebenheiten dort. Also in dem Fußballstadion, wenn 75.000 Leute bei einem Konzert jubeln oder bei einem Fußballspiel, das kommt so zusammen. Ja, da glaube ich, ist der Lärmpegel deutlich höher.
Genau. Interessant auch, der Rekord war nicht von langer Dauer. Zumindest ein paar Jahre hat er gehalten. Dann hat Robbie Williams im August 2003 diesen Rekord von Oasis gebrochen. Er hat am 1., 2. und 3. August 2003 vor 375.000 Menschen in Nebworth gespielt und somit den Rekord weggepustet.
Ausgerechnet Robbie Williams, möchte ich da sagen. Das haben wir bis jetzt in unseren Folgen noch gar nicht erwähnt. Wir sind nur auf die Rivalität zwischen Oasis und Blur eingegangen. Aber es gibt auch, Olli, eine sehr amüsante Rivalität mit Robbie Williams.
Genau, dieser Zwist, der hat eigentlich erst mit einer Freundschaft begonnen. Ne? Robbie ist ja sehr medienwirksam aus Take That rausgeflogen. Also ich glaube, er wurde rausgeschmissen, oder? Ja.
Und gleich zu Glastonbury gefahren mit Oasis.
Genau, ja. Und der hing dann quasi mit den Oasis-Brüdern ab, hat sich da sehr pressewirksam fotografieren lassen, glaube ich, auch Backstage oder auch auf der Bühne, glaube ich, irgendwie. Und ja, dann war ihm natürlich das Bad Boy-Image gleich mal sicher.
Genau, also Bad Boy-Image war ihm sicher und es hat sich dann aber irgendwann gewandelt, diese Freundschaft. Irgendwann fanden die sich nicht mehr cool. Ich glaube, wenn du die Gallagher-Brüder fragst, ging der denen einfach auf den Keks. Ich glaube, der war einfach immer da und war halt der Quoten-Junkie zu dem Zeitpunkt, der versucht hat, die Drogeneskapaden von Oasis links zu überholen. Und es ging denen, glaube ich, irgendwann auf den altbekannten Sack.
Ja.
Und dann hat sich das relativ schnell auseinanderdividiert. Und seitdem fordert man sich regelmäßig gegenseitig zum Boxkampf auf bei bestimmten Award-Zeremonien oder sowas. Lässt auch Liam Gallagher eigentlich nichts anbrennen und fordert Robbie Williams immer mal wieder zu einer schönen Straßenschlacht auf oder weiß nicht, eine Partie Schach oder was die eben gerne spielen.
Ja.
Zurück zu Nebworth, aber wir geben den Rekord gerne Robbie Williams, soll er haben. Wer weiß, wie lange er ihn noch hat, wenn entweder Oasis, wie die Gerüchteküche so sagt, vielleicht doch noch Nebworth-Konzerte nachschieben auf ihrer Reunion-Tour. Und ich warte auch ehrlich gesagt immer darauf, dass die allseits für rekordbrechend bekannte Taylor Swift vielleicht auf die Idee kommt, da ihren Hut in den Ring zu schmeißen, was die Rekordzahl angeht. Aber ich habe eine Zahl gefunden, die das sehr deutlich macht, welchen kulturellen Impact diese Konzerte hatten. Also abgesehen davon, dass es in den 8 Uhr Nachrichten der BBC lief, was für Popkonzerte bei der stramm konservativen BBC sehr ungewöhnlich ist, gab es 2,5 Millionen Leute, die sich in Großbritannien, also britische Haushalte, wir reden hier nur von britischen Haushalten, weil damals ging es nur über eine Ticket-Hotline, die nur erstmal nur im Inland erreichbar war. 2,5 Millionen Leute haben sich um Tickets beworben und das sind zu dem Zeitpunkt 5% der britischen Bevölkerung.
Unfassbar.
Also von 100 Leuten wollten 5 Oasis-Tickets und da sprechen wir jetzt von einem Monat bis 99 Jahre oder sowas. Also es ist unvorstellbar, welche Reichweite die Band zu dem Zeitpunkt hat und wie dieses Wochenende dort einfach, da hält die Nation einfach mal, steht die Zeit still für 48 Stunden.
Ja, um das Ganze nochmal in Relation zu setzen, ich habe auch irgendwo gelesen für die Reunion-Tour, dass die 1,4 Millionen Karten, die es ja zu kaufen gab für die ganze Welttournee jetzt 2025, da gab es auch Bewerber in Anführungszeichen von, ich glaube, 14 Millionen. Ist natürlich eine Wahnsinnszahl und höher ist die bei Nebworth, aber es ist natürlich weltweit. Also
es ist weltweit und es ist unter ganz anderen Voraussetzungen.
Ja.
Also ich für meinen Teil hatte 3 Laptops gleichzeitig laufen und ich kenne viele Leute, die das, und um dann bei Ticketmaster in der Warteschleife irgendwie drin zu hängen.
Ja.
Also die Möglichkeiten, die man hat, sind ja heute ganz andere, um an so Tickets zu kommen.
Das stimmt.
In der Oasis-Dokumentation Supersonic wird ja darüber gesprochen, dass es eine Telefon-Hotline gab, bei der man anrufen musste und dann war man, weiß ich nicht, für 50p in der Minute warst du da erstmal drin oder please hold the line für 6 Stunden. Nur um dann eine freundliche Dame oder einen freundlichen Herrn am Apparat zu haben, der sagt, sorry, Ausverkauf oder so. Also eine brutale Vorstellung und zeigt andersrum, und das macht es für mich so deutlich, die Dedication und den Willen der Leute zum Einsatz. Also ich nehme mir jetzt einen halben Tag Zeit und versuche, ohne Garantie, Tickets für dieses Konzert zu kriegen, weil mir das so unglaublich wichtig ist.
Ja.
Wer auch überlegt hat, zu diesem Konzert zu gehen und wer zu diesem Zeitpunkt auch im Land war 1996, ist der heutige Popmusikbeauftragte der Bayerischen Region Oberpfalz, Sam Wagner.
Ich war mit meiner damaligen Freundin, wir haben Interrail gemacht und wir waren gerade in Großbritannien, sind ein bisschen rumgefahren und hatten eigentlich den Plan, nach Dänemark weiterzureisen, haben aber die Fähre verpasst. Und da liefen wir dann irgendwie noch zum nächsten Ticketkiosk und haben gesehen, es gäbe fürs zweite Konzert in Nebworth gäbe es noch Karten. da war aber dann wirklich so der Kampf mit uns, also wollen wir jetzt irgendwie versuchen weiterzureisen oder wollen wir einfach noch nach 5 Tagen England, nochmal vielleicht 5 Tage England dranhängen mit diesem teuren Interrail-Ticket. Wir sind dann, ich glaube, nach Newcastle weitergefahren, haben dort dann eine Fähre aufs Festland wieder rübergefunden und sind dann, glaube ich, irgendwo dann in Holland rausgekommen. Aber heute rege ich mich total drüber auf, dass wir es nicht gemacht haben. Also es sind halt immer diese Sachen, wo du halt einfach sagst, so, ach Gott, das Geld und ach Gott, muss man den Aufwand machen und nachher beißt man sich echt den Hintern. Und das tue ich. Und wir haben uns da jeden Tag irgendwie so am Kiosk umgesehen und es war wirklich auf jeder Zeitung, auf dem Titel, jeden Tag irgendeine Story zu den Gallaghers. Also so die ersten Bühnenteile wurden aufgebaut, Interview mit der Mutter und Interview mit dem Bruder exklusiv. Das war so ein Hype in England, da hat man halt wirklich, ja, jeden Tag spürt, das interessiert das ganze Land, was da gerade drumherum passiert.
Der Sam Wagner beißt sich in den Allerwertesten.
Kann ich verstehen.
Kann ich auch verstehen. Witzigerweise, er spricht von dem Geld und so. Ja. 22,50 Pfund hat das Ticket gekostet. Dafür, glaube ich, darfst du heute auf einem Stadionkonzert aufs Klo gehen.
Parking-Fee.
Für das ist die Bearbeitungsgebühr von Ticketmaster.
So in der Richtung, ja.
Zum Vergleich, Oasis 2002 oder 2003 in München, 30 Euro übrigens.
Wahnsinn.
Fällt mir immer wieder ein. War ich natürlich. Genau, was wissen wir noch über Knapworth?
Also ich würde gerne was dazu sagen, was der Sam auch über die Bedeutung dieser Konzerte sagt. Einfach faszinierend zu sehen, er hat das toll zusammengefasst, dass das eine Relevanz hatte, da hat jeder drüber gesprochen. Das ist wie wahrscheinlich in London, wenn eine neue Queen oder neuer King irgendwie gekrönt wird.
Intronisiert,
ja,
oder heißt das?
Genau. Glaube ich. Und das ist wirklich faszinierend, dass das damals so in allen Nachrichten war, ne? Alle haben drüber gesprochen. Vielleicht auch die Leute, die Oasis gar nicht mochten, aber die haben das sich auch wahrgenommen, ne? Was die da für einen Meilenstein hinzimmern. Ja?
Garantiert. Mhm. Also vergleichbar ist es ja eigentlich nur jetzt, wenn wir von Musik-Events reden, vielleicht mit sowas wie dem Rooftop-Konzert von den Beatles oder sowas. Also so Dinge, über die man heute noch spricht oder wo warst du in den 60er Jahren, als Bob Dylan zum ersten Mal auf einem Folk-Festival mit einer E-Gitarre aufgekreuzt ist? Also so absolute popkulturelle Meilensteine. Mhm. Und ich glaube, da sind die Oasis-Konzerte, das hat der Alex Gernandt ja auch im Prinzip so gesagt, sind kulturell signifikanter als jetzt die Led Zeppelin-Konzerte, als damals Riesensache und so weiter. Aber glaube ich nicht mit der nationalweiten Tragweite.
In England definitiv. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konzerte in Deutschland aufgenommen wurden, aber ich gehe davon aus, dass da hat es nicht so hohe Wellen geschlagen, aber trotzdem, ne, in England war das
wahrscheinlich. Wir sind alle alt genug, um auf der Welt gewesen zu sein. Ich war 11 und ich kann berichten aus meiner persönlichen Erinnerung, dass es in der, und jetzt kommt's, da wird mich der Alex Gernand jetzt schimpfen dafür, aber es war nicht in der Bravo, es war in der Popcorn.
Echt jetzt?
Ja, ich habe 3 Schwestern und die hatten die Popcorn und in der Popcorn war ein Bericht über die Mega-Shows in England und wieder diese ikonischen Bilder, Liam in seinem weißen, was war das? So,
also Tracksuit nennt man das, oder?
Nee,
du meinst diesen Mantel,
Pulli an, das war so ein, das war ein weißer Rollkragenpulli.
Den Pulli meinst du jetzt, ja.
Also nicht gerade das Outfit deiner Wahl, für wenn du gerade kurz mal für 2 Stunden der größte Rockstar des Planeten bist. Aber Liam fand es eine gute Idee und hat auch in dem Interview danach gesagt, dass der sehr gekratzt hat, by the way. Also war eine schlechte Wahl.
Ja.
Wir können das alles nur aus der Entfernung beurteilen, aber bei Chaos and Glory gibt es einen Stammgast in fast jeder Episode und wir sind sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Und das ist die MTV-Legende Markus Kafka und ihr könnt euch schon denken, was da jetzt kommt. Der war natürlich da.
Ich war 1996 in Knapworth am ersten Tag, am Samstag und stand da halt mit 125.000 Leuten und es war wirklich das größte, also so an Impact, was ein Konzert jemals bei mir hatte und ich habe viele Konzerte gesehen und ja, ich war zu der Zeit Oasis-Fan, aber Oasis in England zu dem Zeitpunkt mit so vielen Menschen zu sehen, auch wenn ich kaum auf die Bühne gesehen habe, weil ich ewig weit weg war und so, aber dieses Gefühl, da zu sein und Teil des Ganzen zu sein, das hat mich dann halt so für die nächsten Jahre zum totalen Oasis-Aficionado gemacht.
Ja, der Impact, den er anspricht, den kann ich definitiv nachvollziehen. Ich glaube, wenn du da gewesen wärst, Nick, also wir als Oasis-Fans, ich glaube, mich hätte das so dermaßen elektrisiert und einfach ja noch stärker zum Fan gemacht wahrscheinlich.
Also Noel Gallagher sagt ja auf der Bühne eigentlich vor dem ersten Ton, this is history right here, right now. Mhm. Und das ist eigentlich, das fasst es gut zusammen. Und ich denke, jeder, der dort war, hat es gespürt. Also ich werde meine Fresse für immer und ewig auf den Videos dieses Konzertes sehen. Das ist nicht irgendein Konzert. Und in 3 Tagen bauen die diese Riesenbühne an einem anderen Festivalgelände auf und dann ziehen wir das Gleiche wieder durch. Sondern es ist eine einmalige Sache. Und einen Aspekt, den wollte ich sehr gerne mit dir besprechen und du mit mir, wie ich aus unseren Vorgesprächen weiß, ist eine Sache, die Noel Gallagher auch in Interviews immer wieder betont, nämlich seiner Wahrnehmung nach sind diese Napworth-Konzerte die letzten Konzerte einer Zeit vor, ich sag mal, einer vordigitalen Zeit. Das stimmt nicht ganz, weil natürlich gab es Internet und E-Mail und Laptops und alles da, Handys natürlich, zumindest in den Anfangs, in Kinderschuhen.
Genau.
Aber es ist nicht dieses Bild, wenn du dir heute die Videos ansiehst, ist es nicht so wie jetzt, dass also alles voll digitalisiert ist.
Absolut, ne? Also wir können das natürlich auch altersbedingt nicht mehr ganz nachvollziehen, wahrscheinlich, wenn, sag ich mal, junge Menschen heutzutage auf Konzerten alles dokumentieren wollen. Ja, manchmal frage ich mich schon, ob das überhaupt dann angeguckt wird, aber weiß der Geier, ne? Aber ja, es ist so, das ist ein anderer Vibe, wenn du auf einen Menschen mehr blickst und kein einziges Handy in der Luft ist. Ne? Das ist eine offensichtliche Feststellung, aber es ist einfach, glaube ich, dieses im Moment leben und den Moment genießen ist da unfassbar präsent einfach.
Wir haben da mit unserem Freund Mario Radetzky, der heute die Folge auch schon eingeleitet hat, auch darüber gesprochen und der hat Folgendes dazu zu sagen.
Ihre Megakonzerte damals in Napworth, das sagen Sie ja selbst drüber, das war noch vor der ganzen Handyzeit und vor diesem ganzen neuen Zeitalter, das wir jetzt in der Musik auch erleben und wie krass es in diesem Moment einfach um die Songs und um die Musik und um die Magie dort ging und das würde ich super gerne mal wieder erleben, sowas.
Was mir dazu einfällt, ist, es gab in Napworth die ersten kleineren Versuche einer Publikumsbeleuchtung. Also es war ja damals fürchterlich unüblich, dass Scheinwerfer in großem Umfang, also bunte, also Dinge, die mit der Show zu tun haben, Richtung Publikum gegangen sind. Es gibt ganz viele Videos von The Who aus den späten 70ern, die haben halt so Strahler, so um die mitsingen zu lassen oder sowas oder um im Notfall vielleicht das Stadion erhellen zu können. Aber bei den Oasis Napworth-Konzerten und danach viel mehr wurde das Publikum dann Teil der Show. Es gibt bewegende Lichter und man versucht nicht nur die Bühne in ein bestimmtes Licht zu tauchen und dann eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, sondern man macht es, man nimmt die Leute mit.
Ja.
Und das fiel mir bei dem Live-Video damals, Jahre später jetzt natürlich, auf. Als Jugendlicher fand ich es einfach nur geil. Ja, das ist so ein geiles Konzert und so viele Leute. Aber das hat auch was Innovatives, was ja Oasis gern mal abgesprochen wird, dass man innovativ ist.
Nick, wir beide waren ja damals, als der Konzertfilm Napworth rauskam, gemeinsam im Kino in München.
Ja.
Genau. Haben den, glaube ich, fasziniert uns angeguckt. Und ich werde es auch nicht vergessen, weil ich habe logischerweise das Konzert in echt nicht gesehen, kenne nur die Aufnahmen, aber allein wie die rauskommen, ne? Die Fußbälle, die sie dann in die Leute schießen.
Ja.
Hier auch wieder diese Lad Culture, ne? Also Fußball und
Fußball
und Bier quasi wieder hier. Es ist einfach Wahnsinn zu sehen, wie die das Ganze zelebriert haben. Ja.
Es ist, die hatten wir vorher schon, können wir gerne, kann man nicht oft genug sagen, die wussten genau, dass das ihr Moment ist.
Ja.
Und dass es wahrscheinlich nicht mehr größer wird. Das ist was ich auch gern mit dir besprochen hätte. Also ist es denen da bekannt? Also gehen die von der Bühne und denken sich, ab jetzt kann es eigentlich nur noch schlechter werden oder wir können dieses Level auf keinen Fall halten. Also weder geistig, körperlich noch musikalisch können wir das jetzt durchhalten für 5 Jahre.
Mhm. Am Schluss des Konzertfilms sagte der Noel, sie haben sich danach gedacht, wohin jetzt, ne? Was kommt jetzt? Der hat da diese Orientierungslosigkeit, die sie, glaube ich, da gespürt haben als Bencho genannt, ob er es direkt sich gedacht hat, als er von der Bühne gegangen ist, keine Ahnung. Im Film sagt er schon, dass sie es danach so empfunden haben, ne? Dass sie nicht wussten, was zur Hölle soll man jetzt eigentlich machen. Ne?
War nicht danach dann diese berühmte US-Tour, als der Liam Gallagher einen Tag vor Abflug alle anruft und sagt, er kann nicht fahren, weil er muss ein Haus kaufen.
Ich glaube, ja, das war die Zeit.
Das muss die Herbsttour 96 dann gewesen sein, wo Noel Gallagher dann halt sagt, erstes Zeichen von klaren Splittern.
Ja. Also jetzt das ist auch natürlich, zusammen. Ja, das ist natürlich auch, der Realitätsverlust ist ja sehr deutlich sichtbar, wenn du wirklich denkst, also klar, er muss auf sich selber gucken, aber wenn du sagst, naja, ich muss mir ein Haus kaufen, das ist jetzt wichtiger als die Tour.
Das
ist
muss schon, man doch verstehen. Ja.
Das ist ein krasser Realitätsverlust.
Ich habe auch keine Leute in meinem Team, die das für mich regeln könnten. Ich muss da persönlich hin.
Ja, schon Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, Noel hat einmal gesagt, dass die haben von den ersten drei US-Tourneen haben sie keine einzige fertig gespielt.
Ja, genau. Genau. Ja. Und auf der dritten waren schon, ich habe da mal nachgeguckt, also das war keine Clubtour mehr. Also What's the Story Morning Glory war zu dem Zeitpunkt auf Platz 5 oder 7 in den US-Charts. Es wird ja generell kolportiert, dass Oasis in den Staaten nie so richtig den Durchbruch und so. Und wenn du dir aber ansiehst, wie das läuft, ist es wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Ja. Also auch in den späteren Jahren, es gibt Aufnahmen von 2005 aus dem Madison Square Garden. Wie groß hätten sie es denn gern?
So ist es.
Also Billy Joel spielt ein amerikanischer Hero spielt im Madison Square Garden.
Sie spielen ja jetzt auch die Stadien. Wenn du dir mal die Tourdaten Nordamerika angeguckt hast, sie spielen jetzt auch in den großen Stadien. Ne?
Lange genug gewartet, bis auch die Amerikaner den Schuss gehört haben, was mit Oasis so los ist.
Wobei ich schon glaube, dass sie sich damals durch diese ständig abgebrochenen US-Tourneen schon was verbaut haben. Ne?
Also, 100%.
Aber trotzdem war es natürlich, wie du sagst, jammern auf hohem Niveau und trotzdem ein Riesenerfolg wahrscheinlich. Ja?
Also die Beatles haben halt ihre US-Touren nicht abgebrochen und waren auch nicht ohne Bassist bei David Letterman. So wie Oasis zu dem Zeitpunkt, als Guigsy aus irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, mal wieder Nerven verloren oder sowas, was dann diese wirklich traurige Performance in der David Letterman Show mit Bonehead am Bass, den er sich von dem Typen von der David Letterman Houseband ausgeliehen hat. Also da merkt man, dass es, unser Podcast heißt Chaos and Glory und es liegt so nah zusammen.
Bei dieser Band auf alle Fälle.
Genau, also das Chaos ist allgegenwärtig und dieser ganze Zug könnte jeden Moment aus dem Gleis springen und das ist mehrfach passiert. Wir haben da noch einen interessanten O-Ton, eine Wortmeldung, eine tolle Geschichte, die uns Stefan Rehm erzählt hat, auch schon bekannt aus früheren Chaos and Glory Folgen. Das ist Mitglied der Chefredaktion bei Musikexpress und der hat Noel Gallagher zu diesem Zeitpunkt interviewt, über diesen Zeitpunkt interviewt und hat Folgendes zu berichten.
Also mir hat er mal gesagt, eigentlich hätten sie sich 96 nach diesen riesigen Napworth-Shows einfach trennen müssen. Dann wäre die Geschichte nämlich perfekt gewesen. Und dann wäre es eine rasante Aufstiegsgeschichte, wie sie vielleicht noch nie davor so gab. Und mit einem ausschließlich perfekten Output. Jede A-Seite, jede B-Seite, jeder Albumtrack, alles perfekt, alles richtig gemacht, 100%. Und dann, es geht nicht mehr besser. Wir können keine größeren Shows spielen als das irgendwie. Dass das nicht passiert, wenn du gerade die größte Band der Welt bist, ist auch klar. Aber man war denen halt auch ein bisschen überdrüssig so. Also selbst hierzulande und sowas, die waren so ständig in den Medien. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das im UK irgendwie gewesen war, ständig diese Fressen zu sehen, dass es auch einfach ein Overkill war. Und wenn dann ein Album kommt wie Be Here Now, was halt nicht so geil ist wie die davor, dann ist die Fallhöhe natürlich eine ganz andere.
Da sagt der Stefan Rehm jetzt natürlich für uns etwas sehr Kontroverses. Aber erstmal sind wir natürlich froh, dass Noel Gallagher sich nicht dazu entschieden hat, nach Napworth in den Sack zu hauen und die ganze Sache zu beenden. Fairerweise, der Stefan hat natürlich recht, 100 von 100 Punkten wäre ein guter Rekord gewesen. Ich persönlich bin froh, dass er es nicht getan hat und ich weiß, du auch. Denn wir kommen zum Ende unserer heutigen Episode, aber die folgende Episode, unsere nächste Folge wird kontrovers werden, denn wir befassen uns mit
dem schwierigen dritten Album der Band, und zwar Be Here Now.
Be Here Now ist für, das können wir vorwegnehmen, für Olli und mich ein leidenschaftliches Thema, das wir verteidigen werden wie eine Löwenmutter. Und das und viel mehr gibt's in der nächsten Folge von Chaos and Glory. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, wenn ihr uns schon jetzt eure Meinung über Be Here Now mitteilen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten, @bold.audio, da findet ihr uns. Und wenn ihr uns lieber eine E-Mail schreiben wollt, geht natürlich auch an hallo@bold.audio. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss und der Olli sagt
Servus.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.